Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Jo, herzlich willkommen. Und diese neue Episode baut etwas auf die vorangegangene Folge. Und zwar hatten wir uns ja da mit Bianca Barth unterhalten und da schon mal ein Thema angeteasert, worum es heute geht. Ich sag mal ganz einfach um alte Häuser. Stichwort Sanierung. Wenn man sich zum Beispiel also eine ältere Immobilie kaufen möchte, um das dort einzuziehen oder um sie zu vermieten, wie auch immer, dann muss sie erstmal in Schuss gebracht werden. Und dazu braucht man einiges Know-how, vielleicht auch Fördermittel, eine Finanzierung, die dazu passt, Handwerker etc. Oder man ist selber Bewohner eines älteren Hauses, wo einfach etwas gemacht werden muss, so mit der Zeit. Ja, und einen Experten habe ich also heute hier vor mir. Das ist der Ronald Meyer und er hat den sogenannten Sanierungssprint entwickelt. Was das bedeutet, das erklärt er jetzt. Jo, Ronald, ich freue mich, dass du hier bei uns bei dem Geldfreunde-Podcast zu Gast bist. Ich würde Folgendes vorschlagen. Zum Einstieg, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Das mache ich sehr gerne. Also erstmal freue ich mich auch, dass ich hier bei euch dabei sein darf. Kurz vorgestellt, Ronald Meyer, hast du schon gesagt, ich bin von Beruf Bauingenieur. Ich stamme aus Südhessen, lebe seit gut 10 Jahren in Leipzig und arbeite seit gut 20 Jahren als Bauingenieur an der prozessoptimierten Gebäudesanierung, die wir inzwischen Sanierungssprint getauft haben. Da kann man in 22 Tagen einen Altbau, ein Ein- oder Zweifamilienhaus, energetisch kernsanieren, also komplett neu machen. Und das ist so aktuell mein Thema. Ansonsten kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch auf das eine oder andere zu sprechen.
Ja, perfekt, wunderbar. Unser Gespräch baut ja auf dem Vorgespräch, wo Bianca Barth bei uns zu Gast war, ihres Zeichens spezialisierte Maklerin für Immobilienfinanzierung. Und sie hatte mich ja ursprünglich auf euer Modell aufmerksam gemacht, dass es da eine Kooperation gibt mit euch. Bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, vielleicht noch mal erstmal eine Frage, wenn du dein bisheriges berufliches Leben so Revue passieren lässt. Und jetzt hören uns ja sicherlich unterschiedlichste Hörerschaften zu, vielleicht auch Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, selber eine Immobilie zu erwerben, entweder eine neue oder eine bestehende. Mal aus deinem Repertoire gesprochen, was sind denn so vielleicht 2, 3 wichtige Learnings, die du aus deiner Praxis den Hörerinnen und Hörern des Podcasts auf den Weg geben kannst, nach dem Motto, pass da mal bitte auf, weil da sind echte Fallstricke aus deiner Sicht als Bauingenieur?
Also es geht ums Bauen, um Bauen und Sanieren, rein technische Learnings, gibt ja noch viele andere. Aber das Technische in jedem Fall erstmal, wenn die Finanzierung steht, ohne Finanzierung geht gar nichts, wenn das alles steht, eine sehr gute Planung hinlegen. Also ob ich jetzt Hauseigentümer bin, künftiger Hauseigentümer oder auch Bauprofi, man geht in ein Projekt nicht rein ohne ausreichende Planung oder positiv formuliert, man geht nur rein, wenn alles richtig gut durchgeplant ist. Denn alles, was während einer Sanierung, auch während eines Neubaus geändert wird, das kostet enorm viel Geld und auch Nerven. So, das war Nummer eins, das Learning. Das zweite Learning ist, und da arbeiten wir noch dran, wir brauchen natürlich eine gute Bau- und Umsetzungsmannschaft. Ich vergleiche das gerne mit einem Orchester oder auch mit einer erfolgreichen Fußballmannschaft. Wenn alle super gut zusammenarbeiten, sich gut kennen, sich auch mögen, dann funktioniert die Arbeit sehr gut. Da haben wir am Bau noch ein sehr großes Defizit oder auch hier positiv formuliert, da haben wir große Chancen, uns noch weiterzuentwickeln, dass wir nämlich feste regionale Bauteams haben, auch Planungsteams, also die zusammen so ein Projekt anpacken. Und wenn immer wieder dieselben Leute dieselben Aufgaben übernehmen, dann kommt Routine, dann kommt eben die Erfahrung dazu. Und das ist eine ganz große Zutat für das Gelingen einer Baumaßnahme, also Planung, ein gutes Team und dann rein bautechnisch eine Geschichte, die sowas wie von wichtig ist und die sollte man sich wirklich auf die Stirn tätowieren, sage ich jetzt mal. Das ist die luftdichte Gebäudehülle. Dort haben wir immer die größten Bauschäden. Dort haben wir, wenn es nicht richtig umgesetzt wird, hohe unnötige Energieverluste. Die Luftdichtheit eines Gebäudes ist für das Funktionieren, für die Bauphysik elementar und räumt auch gleich mit diesem Mythos auf, so Wände müssen atmen, das Haus braucht eine Atmungsaktivität, das ist totaler Humbug. Das Haus muss dicht sein, je dichter, je besser. Können wir uns noch im Detail unterhalten. Also die luftdichte Gebäudehülle ist ein wichtiges Kriterium.
Das habe ich verstanden. Kannst du vielleicht mal noch als Gegenentwurf dazu vielleicht so 2, 3 Fallstricke nennen oder mal so richtige Katastrophen umreißen, die du erlebt hast, ja, wo vielleicht Bauherren auf irgendwas meinetwegen nicht gehört haben, weil sie der Meinung sind, sie wissen es halt besser oder sie möchten halt quasi, ja, ihre eigenen Vorstellungen und dann halt eben mal so richtig daneben gegriffen haben. Was ist da so, kannst du da so 2, 3
Beispiele? Ja, da fallen mir einige ein und da muss ich gar nicht auf die Bauherren achten, sondern da gucke ich auf meine eigenen Baustellen. Gut. Und man lernt ja durch die eigenen Fehler. Ich habe ja mein erstes Haus bereits als Student gebaut und habe mir damals, also alle Arbeiten auch zugetraut. Ich bin damals während des Studiums, ist ja viel Theorie, war ich sehr, sehr viel auf Baustellen und habe dann irgendwann gesagt, okay, das kann ich auch. Und da hat auch wunderbar funktioniert. Eine interessante Sache war, ich habe mal eine Treppe dann betoniert. Also meine erste Treppe, die ich gebaut habe, war damals in meinem ersten Haus vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss hoch. Und dann habe ich eben meinen kleinen Betonmischer gehabt, habe die erste Stufe ausgefüllt, habe das alles schön glatt gestrichen, zweite Stufe, dritte, vierte. Habe aber nicht gemerkt, dass jetzt über den Betondruck schon das untere Schalungsbrett anfing, sich langsam auszubeulen. Und irgendwann mit der 5., 6., 7. Stufe ist mir meine gesamte Schalung aber sowas wie von zusammengebrochen. Und ein halber Kubikmeter mühsam angerührter Do-it-yourself-Beton ergoss sich dann in meinen schönen, frisch gemauerten Keller. Und dann habe ich in einer gewissen Panik, Beton kann man ja so noch gut 2, 3 Stunden weiterverarbeiten, das funktioniert, zumal so eine Kellertreppe auch kein tragendes Bauteil ist, also habe ich dann eine sehr stabile Schalung erstmal gebaut, alles super abgestützt und den Beton wieder reingelöffelt und dann mich mal auf Baustellen umgeschaut, wie die denn so Schalungen aussteifen. Der Philosoph sagt immer, man kann nur sehen, was man weiß. Und da wusste ich dann, okay, jetzt muss ich mal darauf achten, dass eben eine Schalung richtig stabil ist. Also Learning Nummer 1, Beton hat einen irrsinnigen Druck, wenn er frisch ist. Und da bitte darauf achten, wenn man betoniert, es muss gut stabil ausgesteift sein. Das Zweite, was ich sofort hinterher schieben kann, das ist eine Geschichte, die habe ich in der Bauphysik gelernt, dass unser Bauphysikprofessor immer gesagt hat, Bauen ist letztlich ein Kampf gegen das Wasser. Ja, es ist das Regenwasser, es ist die Erdfeuchte, es ist eine geplatzte Wasserleitung im Frost vielleicht auch oder eine undichte Leitung, aber eben auch Tauwasser. Da sind wir schon wieder auf dem halben Blick in der luftdichten Gebäudehülle. Also auch hier das gesamte Thema Dichtheit, also auch regendicht, wasserdicht, winddicht, dass eben auch ein Wind zum Beispiel Schnee nicht unter die Dachhaut pusten kann und dann rieseln da die Schneeflocken unterm Dach, die dann irgendwann tauen. Mhm. Also es ist das Thema Wasser muss man sehr ernst nehmen und ich habe in meiner Baukarriere bei meinen eigenen Baustellen vor vielen Jahren, heute zum Glück weniger, aber die Erfahrung gemacht, man muss saumäßig darauf achten, dass alles dicht ist. Die Fensterbänke, die von außen an die Fenster angeschlossen werden, Stichwort zweite Dichtungsebene. Man muss dort sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Also die Dichtheit gegen Wasser, die ist mit größten roten Ausrufungszeichen zu versehen.
Okay. Prima. Okay, das sind jetzt zwei sehr schön greifbare Beispiele gewesen. Und das bringt uns an sich auch direkt in das Thema rein, wo du ja jetzt deine Kernkompetenz wirklich ausweitest. Also ich umreiß das mal, um das jetzt mal auch den Hörerinnen und Hörern kurz anzuteasern. Heute ist ein kleines Jubiläum für mich persönlich, genau vor 16 Jahren heute, wo wir das aufnehmen, bin ich mit meiner Familie in unser Haus gezogen, ja, damals Neubau. Und da hatten wir ganz andere Themen jetzt als die Themen, mit denen du dich beschäftigst. Nämlich, das wären, so wie ich das verstanden habe, auch von Bianca beim letzten Mal, ihr kümmert euch primär um solche Gebäude, die einfach schon einige Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wo an sich viel zu tun ist und wo jetzt jemand kommt, der sagt, ach, dieses Haus hat einen gewissen Charme, das könnte mir echt gefallen. Vielleicht auch, ich habe gar nicht das Geld, das Budget, um mir jetzt einen Neubau leisten zu können. Aber so eine gebrauchte Immobilie mit allem, was dazugehört, ja, Sanierungsrückstau oder die Dinger, die du jetzt gerade gemeint hast, undichtes Dach, undichte Hülle und so weiter, darum kümmert ihr euch, ne?
Genau, das ist ein Riesenthema. Und das ist gar nicht nur der sich ein altes Haus oder ein Gebäude zulegen will. Mhm. Es gibt ja auch viele Millionen Menschen, die in solchen alten Häusern leben. Mhm. Und die würden da gerne noch 20, 30 Jahre weiter wohnen. Aber die Häuser sind eben furchtbar alt. Mhm. Wir haben tatsächlich in Deutschland aktuell circa 15 Millionen Häuser, die stark sanierungsbedürftig sind und gleichzeitig auch in Sachen Klimaschutz auf ein anderes Niveau gebracht werden müssen. Also eine gewaltige Bauaufgabe und hierfür braucht es Konzepte und diese Konzepte, die gibt es.
Spannend. So, und jetzt sind wir dabei. Also, diese Konzepte. Dann erklär doch mal kurz und knapp, was dieses Konzept beinhaltet, was du mit deinen Mitstreitern so entworfen habt?
Ja, im Grunde kann ich erstmal wirklich ausholen und zurück in mein eigenes Studium schauen vor über 30 Jahren. Und da habe ich damals im Bereich Baubetrieb, Bauorganisation meine Vertiefung gemacht, meine Diplomarbeit auch geschrieben. Und als ich dann ins richtige Bauleben kam, war ich sehr überrascht, dass man sich an die Dinge, die ich so schön in der Hochschule gelernt habe, auf unseren Baustellen überhaupt nicht hält und auch gar kein Interesse hat, sich daran zu halten. Also wir haben gelernt, wie man Baustellen richtig organisiert. Und das, was ich mitbekam, das war dann eigentlich eher so mittleres Chaos. Also gerade was Zeitplanung betrifft, Materialflüsse und so weiter. Mhm. Die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, war zu sagen, okay, ich muss die Realität anerkennen. Ja, wenn ich auf Baustellen bin, das ist halt so, wie es ist. Aber trotzdem lief eben parallel in meinem Kopf, lief schon, wie kann man das alles verbessern? Aber als junger Mensch auf dem Bau war das zumindest damals so, wenn man da als 30-Jähriger Besserwisser kommt und sagt, hier, Schlaumeier, ich weiß, wie es geht, da sagen die, ja, ja, du mich auch und jetzt sehen wir mal zu und wir machen das so, wie wir schon immer gemacht haben. Okay. Und das führte dann dazu, dass ich meine Ideen in Fernsehformate verpackt habe. Ich habe gedacht, okay, wenn die realen Baustellen das nicht wollen, damals so um das Jahr 2000 rum gab es so neben den Kochsendungen die ersten Bausendungen. Und das waren aber so das Format, drei Blöde bauen ein Haus und hauen sich dauernd irgendwie in Daumen blau. Und ich dachte so, hey, das können wir viel besser. Wir können, ich habe dann so meinen Arbeitstitel gehabt, Höchstleistungen im Handwerk hieß das. Und dann sind wir da viele Redaktionen abgefahren, viele Sender. Und dann irgendwann kam der erste Sender und sagte, okay, wir machen mal daraus eine kleine Serie. Das war 2004, 2005. Und dann haben wir im Jahr 2005 genau kam dann die Redaktion von Zuhause im Glück auf mich zu. Damals hieß es noch Haus im Glück, war damals der Arbeitstitel. Die haben es dann später umgetauft. Und das war die UFA Filmgesellschaft aus Potsdam. Und die haben dann gesagt, Mensch, du baust hier im Fernsehen immer so schnell die Häuser, kannst du auch sanieren? Ja, okay, und dann sind wir nach Köln gefahren, da fand die erste Vorbesprechung statt, da war dann auch schon der John Kosmaller war dabei und die Eva Brenner, die damals eben das Architektenduo waren und die sagten, ja, wir kriegen da diese 8-Tage-Sanierung, so wie es eben das Format vorgibt, kriegen wir nicht hin. Man hatte dieses Format aus England gekauft und hatte die Vorgabe eben in 8 Tagen ein Haus renovieren, also schön machen. Ja, oder wie soll das gehen? Okay. Und dann habe ich mich da mit denen hingesetzt in Köln und habe gesagt, also okay, wir machen das mal rein mathematisch, strategisch, wie man eine Baustelle organisiert. Ihr habt also 8 Tage Zeit. Wenn wir ein Haus renovieren, das heißt, wir neue Tapeten, neue Küche, neue Fußböden, irgendwas kann man aufschreiben, die Flächen mal, weiß ich, 100, 200 Quadratmeter und dann kommen eben raus, wir haben 800 Arbeitsstunden oder 1000 Arbeitsstunden, die wir brauchen, dann teilen wir das Ganze durch 8 Tage, dann haben wir eben 100 bis 120 Arbeitsstunden, die pro Tag geleistet werden müssen. Also sage ich, brauchen wir 10, 15 Leute und dann können wir das stemmen. Und da muss ich die eben so einsetzen, dass die sich gegenseitig nicht blockieren. Plus, wir müssen Trocknungszeiten berücksichtigen. 8 Tage ist schon super knapp, aber es gibt ja sehr, sehr viel im Trockenbau, was wir heute machen können. Es gibt ja super Trockenbaulösungen, auch schon vor 20 Jahren. Und so konnte ich denen dieses Format zurechtstricken und dann lief das richtig los. Und das war eine coole Sache. Die Sendung kennt ja wahrscheinlich nicht jeder, aber viele kennen die. Und relativ bald schon, so nach 10, 20 Folgen, gab es erboste Zuschauerpost seitens des Handwerks. Das haben wir also richtig wahrgenommen und das Handwerk beschimpfte uns regelrecht und sagte, was ihr da macht, das ist ein Fake, das kann überhaupt nicht gehen. So Arbeiten dauern in der Regel viel länger, was ihr hier macht, das ist totaler Quark. Okay. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, wieso reagieren die so? Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, was hier da die Ursache war. Unsere Handwerkerteams waren immer dieselben. Und mit der 5., 8., 10. Baustelle wurden die einfach schneller.
Routinierter,
weil so eingespielt. Routine kam. Ja, ja. Also wenn ich eine Arbeit zum ersten Mal mache, ich habe mir das Beispiel, wenn ich zum ersten Mal einen Kuchen backe und einen Teig anrühre, da gucke ich immer hier, wie viel Mehl, wie viel Milch, wie viel Zucker und so weiter und gucke immer genauso. Und beim 10., 20. Kuchen schmeißt das Zeug blind rein und sage, okay, 4, 5, 6 Eier ist egal, zack, zack, alles zusammengerührt, 10 Minuten bin ich fertig. Und so geht es auch am Bau, gerade wenn man eben sich als Team gut kennt. Und da ist die Idee entstanden, und da wusste ich schon vor gut 20 Jahren, das ist genau der Knackpunkt, den wir auch am Bau haben. Wir haben am Bau jedes Mal andere Teams. Wenn ich heute mit einer Baustelle starte, die Handwerker untereinander kennen sich nicht. Das sind Fremde. Und da muss ich immer checken, was bist du für einer, wie ist denn das und so. Und wie so. Also, und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir auf einer Baustelle Ressourcen einsparen können, teure Ressourcen, ja. Und da fing ich an, dieses ganze Thema schnelle Sanierung dann zu skizzieren für die Profis. Und es wurde aber 10, 15 Jahre, wurde ich da belächelt. Also wenn ich meine Vorträge gehalten habe, ich bin immer auf die Bühne gegangen, habe bei Handwerkerveranstaltungen gesprochen, Architektenforen, habe gesagt, hier, liebe Leute, ich schenke euch folgendes Geschäftsmodell und habe dann erzählt, wie es geht. Nicht, ihr könnt in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen. Was erzählst du uns?
Wurde es nicht ernst genommen?
Überhaupt nicht ernst genommen. So, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gründe die Firma jetzt einfach selber. Ja. Ich mache das jetzt selber und zeige, dass es geht. Und siehe da, auf einmal flutscht es. Wir haben super gute Medienberichte. Wir haben eine hohe Aufmerksamkeit und auch schon erste Nachahmer, die wir gleich bei uns mit an Bord holen. Mhm. Und da kommt jetzt eine richtig schöne Sanierungssprint-Bewegung hier auf uns zu. Und das macht echt Laune.
Okay, das ist, danke dir für diese ausführlichen, für diese Herleitung, ja, wie das mal entstanden ist. Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt eine Unternehmung selber gegründet, also das heißt, läuft das jetzt über eine Firma, dieses Netzwerk, oder seid ihr als Verein organisiert, oder wie funktioniert das jetzt organisatorisch bei
euch? Alles, also ich habe dieses ganze Thema energetische Sanierung, beschäftige ich mich, wie gesagt, seit meinem Studium im Grunde, und ich habe in der Realität gesehen, dass hier quasi noch gar nichts richtig passiert. Es ist konzeptlos eigentlich bis heute. Okay. Und ich habe erstmal ursprünglich mein Ingenieurbüro aufgemacht und dort werden eben so Baukonzepte, Planungen ausgedacht, entworfen, umgesetzt. Dann habe ich 2012 ein Projekt gegründet, das hieß Modernisierungsoffensive. Das war die Idee von regionalen Netzwerken. Mhm. Und für diese Modernisierungsoffensive haben wir 2018 den Bundesverband Gebäudemodernisierung gegründet. Mhm. Das ist quasi eine ehrenamtliche Institution, Non-Profit, wo wir sagen, wir organisieren das Ganze. Das ist auch, was in Leipzig dann Bianca Barth forciert, wo man sagt, hier, wir kommen einfach mal zusammen als Baufinanzierungsimmobilienexperten. Wir stellen uns auf, um hier eben in der Region die Häuser zu modernisieren. Dann kann ich mich an ein Ingenieurbüro zum Beispiel wenden. Da gibt es ja viele, da sind wir auch vollkommen frei, kann jeder machen, wie er möchte, was die ganze Planung und Baumanagement betrifft. Und dann habe ich selbst vor knapp 2 Jahren die Firma Rinaldo gegründet und wir sind so eine Art Forschungsunternehmen. Das heißt, wir sind in der IT-Entwicklung sehr engagiert. Als Startup haben wir die gegründet mit eben entsprechend Investoren, dass wir sagen, wir entwickeln eine Softwarelösung von der ersten Gebäudevermessung über die Planung, wir werden jetzt demnächst eine App rausbringen für Hauseigentümer, wo ich eben spielerisch am Smartphone mein Gebäude einfach planen kann, alles KI gesteuert. Also gerade heute Vormittag hatten wir wieder eine schöne Präsentation von unseren IT-Leuten. Das ist schon sehr abgefahren, was da kommen wird. Also auch ich bin da immer wieder fasziniert und auch sehr froh, dass eben nicht nur mein Kopf jetzt hier sozusagen die Ideen ausbrütet, sondern da auch eben viele andere Expertinnen und Experten da mit dabei sind. Und dann machen wir mit unserem Unternehmen Rinaldo in Hamburg, setzen wir auch Baustellen real um. Mhm. Im Moment in erster Linie, in Anführungszeichen, nur als als Forschungsprojekt, da hatte ich schon gesagt, wo wir einfach auch Bautechniken ausprobieren, was geht noch besser, was passt noch besser zusammen. Also, dass wir eben auch auf jeden Fall ganz stark in der Praxis sind. Ne? Also sehr vielfältig aufgestellt, da kommen jetzt so die verschiedenen Aktivitäten zusammen. Ja.
Ich habe noch 2 Fragen, die das noch ergänzen. Und zwar hattest du vorhin mit diesem Orchester ein schönes Bild aufgemacht. Kannst du uns noch mal kurz erläutern, wer jetzt aktuell in eurem Netzwerk ist gleich Orchester, da ist, welche Gewerke zum Beispiel, ja, oder welche Teammitglieder mit ihren Funktionen dabei sind und vielleicht auch noch, wo ihr eventuell auch noch Verstärkung gebrauchen könnt?
Ja, also im Grunde unsere Netzwerke insgesamt, wenn sie dann mal komplett sind, bestehen ganz klassisch aus allen am Bau Beteiligten. Es beginnt eben bei der Baufinanzierung oder noch weiter vorne beim Immobilienmakler, geht dann eben über Planer, Energieberater, Architekt, Ingenieur, Statiker bis hin zu allen Baugewerken. Mhm. Und wir haben jetzt in Leipzig schon ein Projekt komplett durchgesetzt oder umgesetzt und von der Mannschaft, die wir hier haben, sage ich mal, kann man etwa 60% mit auf die große Reise nehmen. Es ist immer wieder, dass man eben auch Handwerksbetriebe hat, die wenig Interesse haben an Innovation. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder auch gibt es Handwerksbetriebe, die sich nicht ganz so in so eine Gruppendynamik einfinden möchten, die sagen, nee, ich will mal lieber so meinen Kram alleine machen. Vollkommen in Ordnung. Mhm. Wir sind Teamplayer. Mhm. Wir arbeiten parallel nebeneinander her. Das heißt, wir haben hier einige Gewerke schon vertreten. Aber auch wenn Gewerke doppelt in unserem Netzwerk wären, wäre das überhaupt kein Drama, weil es gibt genug zu sanieren. Und insofern eigentlich alle, die Interesse haben, können sich bei uns melden. Es gibt jetzt so langsam, es geht jetzt in verschiedenen Regionen, geht es los, dass sich dort diese Netzwerke bilden. Es gibt auch eine ganze Reihe von großen Institutionen, die auch sich jetzt hier mit committen. Da gibt es eben zum Beispiel Zukunft Altbau in Baden-Württemberg. Das ist das Länderprogramm dort vom Wirtschaftsministerium, die den Sanierungssprint in Baden-Württemberg nach vorne bringen. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist es NRW Energy for Climate, die das Ganze machen. Also da gibt es einige interessante Akteure. CO2 Online als großes Verbraucherportal ist auch interessiert, die Vernetzung nach vorne zu bringen. Und die werden auch alle sehr aktiv. Und wir haben auch regelmäßige Netzwerk-Sprechstunden, Austauschrunden. Also da entsteht gerade eine sehr spannende Geschichte hier in Deutschland.
Okay. Stichwort Sprint nochmal, Sanierungssprint. Ich weiß, auch Bianca hat es schon letztes Mal angedeutet, es gibt da so eine magische Zahl bei euch.
Ja.
22, richtig?
Ja, genau.
Was hat das mit diesen 22 Tagen nochmal auf sich?
Naja, es ist im Grunde die optimale Zeit, die ich für eine Sanierung brauche. Wenn manche Leute sagen, ach, ich mach's lieber in 30 Tagen, dann sage ich mir, na, das ist so, als ob du ein Musikstück langsamer spielst. Mhm. Wow, wow, klingt dann auch nicht so richtig gut. Mhm. Also die 22 Tage sind nach meiner Erfahrung eben genau der optimale Takt. Wenn ich in diesen 22 Tagen das Haus saniere, dann ja, ist das, es ist keine Hetzerei. Es ist also sehr entspannt, auch machen auch viele Pausen. Es gibt ja jeden Tag ein Mittagsbuffet, alles sehr, sehr entspannt. Okay. Wir wollen ja unsere Handwerker auch gut pflegen, auch mit einer guten Haltung denen begegnen. Ja. Wir erwarten von denen gute Leistung, also kriegen sie auch eine gute Atmosphäre. Also wir haben zum Beispiel die gesamte Kernsanierung der Haustechnik, also neue Elektroinstallationen, Heizung und Sanitär. Mhm. Das erfolgt in 3 Tagen. Ja? Nach 3 Tagen ist das einfach fertig. Und wenn du eine Mannschaft richtig geschult hast, und die richtig laufen, zum Beispiel sind am ersten Tag immer um 13 Uhr schon alle Fallrohre gelegt, die Etagenverteiler montiert. Wenn alles gut vorbereitet ist, dann läuft es. Und dann kommt da so eine Dynamik in die Baustelle. Und dann haben die anderen Handwerker auch Bock und sagen, boah, wenn die schon fertig sind, komm, dann legen wir auch einen Zahn zu. Nicht? Und dann gibt es so ein eben so ein Groove, wie in der Musik auch.
Ja. Und das ist dieses eingespielte Orchester,
das ist ein Orchester, was du meinst. Genau. Ne? Genau, und da braucht es halt eben dann den Sanierungscoach, Thema Orchester, das ist quasi der Dirigent, der eben dann immer guckt, 3-mal am Tag seid ihr alle eben im Takt und dann passt das, ja.
Prima. Wenn das jetzt interessierte Bauherren oder potenzielle Bauherren hören, die sagen, also in 22 Tagen, das finde ich ja super genial. Ja, das sind 3 Wochen, ja, also 22 Tage.
20 Werktage.
Werktage, sind, ne? Also Wochen, sagen wir mal 4 Wochen. Ja. Sag mal, innerhalb von einem Monat könnte man sagen, ist das ganze Thema erledigt.
100%.
Mega, mega genial. Wo wenden sich dann die Interessenten hin? Oder auch meinetwegen wegen Handwerk oder so? Habt ihr eine Website? Garantiert, oder? So,
ja,
oder,
klar.
Oder
also erstmal sage ich, ich bin jetzt heute nicht hier, um Werbung in eigener Sache zu machen. Es gibt in Baden-Württemberg sehr viele engagierte Menschen und ich denke, wenn man in eine der vielen Suchmaschinen Sanierungssprint eintippt, da kommen schon viele gute Ergebnisse und da gibt es auch viele gute Akteure. Und ich sag mal, mit den meisten sind wir ohnehin in Verbindung, sodass für jeden da ausreichend auf der einen Seite zu tun ist. Und auch für Hauseigentümer gibt es viele Ansprechpartner. Was wir anbieten über Rinaldo, über die Webseite rinaldo.de, ist ein Schnellcheck, den man machen kann. Das ist auch ein digital aufgesetztes Tool. Da gebe ich ein paar Gebäudedaten ein, die ich eben habe. Und dann bekomme ich schon mal eine erste Kostenschätzung. Und wir arbeiten daran, dass wir überall in Deutschland die Interessierten dann mindestens so weit bedienen können, dass wir denen ein sogenanntes Startpaket anbieten. Und das ist die digitale Gebäudevermessung mit eben schon ersten Informationen zum Gebäude und zur Sanierung. Und das können dann eben auch viele Leute vor Ort machen, was die Bianca Barth in Leipzig macht zum Beispiel, können überall dann Partner von uns sagen, okay, wir machen hier diese digitale Vermessung und dann kann man starten. Und wir bieten dann an digitale Planung, das entwickeln wir auch gerade. Und dann geht's in die Ausführung und das sind dann eben die Handwerkernetzwerke vor Ort.
In welchen Regionen funktioniert denn das Ganze schon?
Wir sind ganz stark im Raum Hamburg, da sind wir gestartet. Dann haben wir Leipziger Großraum, das geht also wirklich so um Leipzig rum, würde ich mal sagen 50 Kilometer bis Torgau. Das ist schon eine Region, die wir gut bedienen können. Dann sind große Standorte in Köln. Da gibt es ein befreundetes Büro. Das ist Indicamus. Das ist der Lennart Feldmann. Der hat schon auf eigene Faust einen Sanierungssprint umgesetzt und das sehr, sehr gut gemacht. Also war ich also schon auch ein bisschen so berührt und dass man sagt, Mensch, wow, das Ding kriegt jetzt hier irgendwie auch eine eigene Dynamik. Man muss gar nicht mehr selber überall hinterher sein. Dann eben, wie gesagt, Stuttgart und Baden-Württemberg. Und dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Regionen in Nürnberg, in Rhein-Neckar-Raum tut sich gerade sehr viel. Also da gibt es einige, die jetzt schon in Lübeck an der Ostsee, da gibt es einige, die jetzt auch loslegen. Und ich bin sicher, in 3 bis 6 Monaten haben wir da noch 10, 20 weitere Regionen.
Jetzt sind wir so langsam schon zum Ende unserer Zeit. Zwei Sachen habe ich noch.
Ja.
Zwei Sachen haben wir noch.
Okay.
Eines möchte ich natürlich nicht vergessen, und zwar ist das Thema Fördermittel. Wenn ich jetzt so ältere Häuser habe und möchte die sanieren, entweder ich bin schon Eigentümer, ja, wie du es vorhin ausgeführt hattest, oder ich überlege mir sowas zu kaufen, dann gibt es ja Vorschriften hinsichtlich CO2 oder Einsparung, ne, Wärmedämmung und so weiter. Beziehungsweise ich habe da gewisse auch Denkmalschutzvorgaben und so weiter. Seid ihr da auch fit in diesen Themen, was so Fördermittel
betrifft? Unbedingt. Ja, unbedingt. Also es gibt ja diesen Spruch, dass wir die Sanierung weitgehend über eingesparte Energiekosten und Förderzuschüsse finanzieren. Mhm. Wenn ich ein richtig altes Haus habe, könnte tatsächlich die energetische Sanierung, also Wärmedämmung, neue Heizung, könnte weitgehend über eingesparte Energiekosten bezahlt werden. Das Geld gibt man also so oder so aus. Entweder es wird verheizt oder investiert. Ja. Also das ist hochinteressant, das Thema Förderung auf dem Schirm zu haben. Es ist sehr kompliziert. Mhm. Wir haben ja in Deutschland über 6.000 Förderprogramme, also ein Wahnsinn, was wir hier machen. Also da fragt man sich auch, habt ihr zu heiß gebadet? Ja. Und das ist für mich ist tatsächlich diese Vielzahl der Fördermittel ist für mich tatsächlich ein Argument, warum die Sanierung nicht ins Laufen kommt. Mhm. Ja, vor 15 Jahren, als wir Wirtschaftskrise hatten und die Automobilindustrie brauchte dringend Zuschüsse, da hat man ein Förderprogramm erfunden, die Abwrackprämie, die konnte man in 20 Sekunden in der Tagesschau und vorlesen und zack. Ja, genau. Wenn du unsere Förderprogramme in der Tagesschau vorliest, bist du 20 Tage am Erzählen und alle werden wahnsinnig. Ja. Aber es gibt eben die Energieberaterinnen und Energieberater, die sich auskennen, auch die Baufinanzierer, die ganz eng zusammenarbeiten, auch viele Immobilienmakler kennen sich aus. Das ist also quasi auch so ein Team, was ganz am Anfang einer Sanierung auf jeden Fall kontaktiert werden muss. Und wenn die dann die entsprechenden Förderprogramme kennen und benennen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Und die habt ihr in jedem Fall auch in eurem Orchester.
Auf jeden Fall.
Start. Sehr
die
gut.
Spielen sozusagen die erste
die Geige. Die erste Geige, sehr gut. Gut, last but not least, mein Lieber. Lass uns mal ganz kurz noch zum Abschluss einen Moonshot-Thinking betreiben. Also stell dir vor, du hättest alle Möglichkeiten dieser Welt, könntest Gesetze erlassen, könntest Dinge verbieten, könntest tun und machen, was du willst, auf legale Art und Weise.
Ja.
Und wenn nicht, dann schaffst du die Gesetze, die du dazu brauchst. Genau. Was könntest du dir vorstellen, was du persönlich jetzt mit deinen magischen Kräften erreichen kannst, damit was passiert?
Also als erstes würde ich diesen Podcast um eine halbe Stunde verlängern, um dir zu erzählen, was ich alles vorhab. Und ansonsten, nein, wenn man alle Macht der Welt hätte, vollkommen klar, man würde nicht nur den Ukraine-Krieg sofort beenden, sondern alle Kriege dieser Welt. Mhm. Und natürlich, wir würden das tun, was das Wichtigste erstmal ist, nämlich unseren Lebensraum erhalten. Mhm. Und da zielt ja auch unser Sanierungssprint ein bisschen hin, dass wir kapieren, dass es eben tatsächlich, schon tausendmal gehört, nur diese eine Erde gibt. Ja. Und vielleicht würde ich, wenn ich wirklich die Macht hätte und würde sagen, was tun, da würde ich vielleicht Elon Musk bitten, dass er nicht unbemannte Flüge auf den Mars organisiert, sondern bemannte. Und dann können dann alle die mitfliegen, die wir hier auf der Erde nicht mehr haben wollen.
Okay, sehr schön. Ein tolles Schlusswort. Sehr gut. Okay, mal gucken, ob das der Elon Musk gehört hat. Mal sehen, ob sich dann auch die Reisegruppen zusammenfinden. Okay, ich danke dir in jedem Fall für diesen tollen Input von dir.
Sehr gerne, danke auch.
Damit hast du uns und auch den Hörerinnen und Hörern ein völlig neues Universum aufgemacht, weil wir solche Themen bei uns im Format einfach noch gar nicht hatten. Insofern herzlichen Dank, das war ganz, ganz spannend.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.